Preis dem Herrn. Gott wird dich tragen, egal was passiert, egal wie es einem ergeht, egal in welchen Stürmen und Nöten wir hineinkommen. Gott wird dich tragen. Und heute Abend spreche ich über den Sinn des Lebens. Wenn wir Gott nicht an unserer Seite haben, wir werden verzweifelt, verzagen, mutlos werden, was auch immer ist, Gott wird dich tragen. Halleluja. Ich lade dich ganz herzlich ein für den nächsten Gottesdiensten, also morgen. Ich werde über Kompromisse sprechen. Kompromisse zahlen sich nicht aus, Gefälligkeit zahlen sich nicht aus. Also leb kein Leben der Kompromisse. Es geht um den Sinn des Lebens, auch morgen in dem Thema. Und dann am Sonntag werden wir eine Botschaft haben, wie wird man wirklich stark. Gott hat mir ein paar Rezepte gezeigt, Kraftfutter für die Seele. Wie wird man stark? Höre auf Gott. Und unsere ganze Werbung, was wir hier machen in den letzten Tagen, wir geben Anzeigen auf in verschiedene Online-Dienste und versuchen einfach Menschen hinzuweisen, Gott ist es. Wenn wir auf ihn hören, da passiert etwas. Höre, Gottes Wort ist das Thema. Und dann diese Predigten, die wir hier gehalten haben oder halten, ja, die Menschen werden aufmerksam gemacht. Und ich bin Gott dankbar für die vielen Klicks und wo die Leute auch zuhören. Ich denke, irgendwo bleibt was hängen. Denn das Wort Gottes ist so wie das vielfältige Acker. Da fällt etwas auf den Weg, da fressen die Vögel. Das nächste Mal keimt es und geht es nicht richtig auf. Dann das nächste Mal gibt es Dornen und dann wird erstickt. Und etliches fiel auf gute Land. Und das ist auch hier mit unseren Predigten, mit dem Dienst. Irgendwo bleibt etwas hängen. So, mein Thema ist der Sinn des Lebens. Warum bin ich da? Ich weiß nicht, ob du schon darüber nachgedacht hast. Was ist der Sinn des Lebens? Wozu lebst du? Was ist der Grund deiner Existenz? Bist du nur da, um Luft zu atmen? Den Tieren das Futter wegzufressen? Entschuldigung. Was ist der Sinn meines Lebens? Jeder von uns, ja, ist ein Unikat. Jeder ist was Besonderes. Und jeder Einzelne macht das Ganze aus. Denn wie bei einem Puzzlespiel. Jeder hat ein Stück vom Leben, jeder hat etwas und deshalb wir sollen uns fragen, was ist der Sinn meines Lebens, was habe ich, was für Beitrag kann ich für die Gesellschaft leisten, für die Menschheit, für Gott. Wir sind wie ein Tropfen Wasser, das vom Himmel fällt und in den Kreislauf kommt und dann wieder irgendwo in den Ozean sich auflöst, im gesamten Ozean und dann wieder als H2O, als Dampf, Nebel oder was auch immer ist, wieder aufsteigt und dann wieder als Wolke zu uns kommt und wieder runterfällt. Das ist so der Kreislauf dieser Welt. Wir machen verschiedene Phasen durch. Einmal so wie ein Wassertropfen. Einmal sind wir Wasser, dann Eis, dann Dampf, dann Nebel, was auch immer ist und ein Tropfen. Aber wir bleiben immer in der Zusammensetzung, was wir sind. H2O. Nur nebenbei. Der Einzelne ist ja gar nichts, wenn ich so genau hinschaue. Was ist der Mensch überhaupt, dass du seiner gedenkst? Aber gemeinsam und vor allem in Verbindung mit Gott sind wir vollständig. Und ich möchte den Sinn des Lebens herausstellen, dass wir mit Gott verbunden sein müssen. Wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott hin, so wie ein Tropfen Wasser. Es kommt vom Himmel und geht wieder zum Himmel auf. Das ist der Sinn des Daseins. Und wir müssen uns vorbereiten in den vielen Veränderungen des Lebens. So wie eine Schneeflocke, die vom Himmel fällt. Jede Schneeflocke ist anders. Keine Schneeflocke ist gleich der anderen. Und wir brauchen einander, Brüder und Schwestern und liebe Freunde, damit wir ein Ganzes bilden. Ich kann nicht sagen, ich existiere nur für mich. Hauptsache mir geht es gut. Nein, wir sollen das allgemeine Wohl vor Augen haben, das eigene Wohl haben, das Wohl unserer Familie und das Wohl der kommenden Generationen, die noch kommen werden. In der Bibel heißt es, was der Heilige Geist versprochen wurde, euch und euren Kindern und so viele, wie der Herr noch hinzutun wird, gilt die Verheißung über den Heiligen Geist. Wir alle sollen zu einerlei Erkenntnis Jesu kommen. Das ist Gottes Absicht, dass wir alle in Jesus aufgehen und ja, dass wir diesen gemeinsamen Nenner Gottes finden, den größten und den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und dann geht die Rechnung auf. Wir sind nur Bruchstücke. Du musst Jesus ähnlich werden. Das ist der Gedanke Gottes. Jesus ist das Modell Gottes, dieses Prototyp zu werden, zu sein wie Jesus. Und du musst ja kein Egoist sein wie Jesus. Jesus hat sich aufgeopfert, hat sich hingegeben. Er hat alles getan und er hat immer wieder gesagt, ich bin es, ich bin es. Und wenn du sagst, ich bin, ja, dann solltest du auch nichts Negatives hinter dir setzen. Denn Gott will, dass du das bist, was er ist. Gott ist gut, Gott ist heilig, Gott ist vollkommen. Wir sollten verwandelt werden, das Bild Jesu Christi. Und das dauert ein Leben lang, ein Leben lang. Wir werden geboren und wir sind unvollkommen, unvollständig, wir sprechen keine Sprache, wir schreien nur, wir sind noch unseren Eltern als eine Last. Und dann müssen wir Stück für Stück uns zu einem vollwertigen Menschen entwickeln. Dass wir sprechen können, dass wir gehen können, dass wir bestimmte Aufgaben übernehmen können. Und je älter wir werden, desto erwachsener werden wir und desto fähiger werden wir. Dann kommen wir in die Schule. Das ist der Sinn des Lebens, dass wir was lernen für unser Leben, um anderen zu dienen. Ich kann mich nur entfalten, indem ich anderen Menschen diene und für andere Menschen da bin. Und dann gehe ich. So wie eine Pflanze. Eine Pflanze, die wächst auf, sie gibt ihre Frucht her, dass die Blätter fallen und die Blätter dienen als Humus wieder für das nächste Jahr. So wie wir produzieren manchmal sehr viel Mist. Und was glaubst du, was wir so zurücklassen? Das ist, was bleibt. Um das geht es mir heute auch. Was ist der Sinn des Lebens? Warum, weshalb bin ich da? Gott wollte so einen Menschen haben, wie Jesus war. Der Gott verkörpert, der Gott widerspiegelt, der Gott ausstrahlt und der Gott eine Ehre macht. So wie eine Pflanze. Wir sollten unseren Herrgott alle Ehre machen. Wir sind zu der Ehre Gottes. In der Bibel heißt es, lasst die Menschen eure guten Taten sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Gott hat uns alles mitgegeben. Das war auch die Botschaft der letzten Tage, was ich euch weitergeben durfte. Gott hat uns alles mitgegeben, was wir brauchen zu einem gottseligen Leben, zu einem erfüllten Leben, zu einem sinnvollen Leben. Zuerst einmal, ich muss mich selbst erkennen. Wer bin ich? Was will ich? Und ich muss mich zuerst selbst verändern und dann kann ich erst meine Umgebung verändern. Zuerst mal selbst sich verwirklichen, dann kann ich auch in meiner Umgebung mich selbst verwirklichen. Gott will, dass wir eine Offenbarung haben, eine Vision von unserem Leben haben, eine Schau, das ist mein Leben und das will ich leben. Ich will die Wirklichkeit gestalten, die Gott für mein Leben vorgesehen hat. Die Geschichte der Menschheit ist eine in sich selbst von Gott gegebene Geschichte. Gott wollte einen Menschen haben, der das tut, was sein Wille ist, dass sein Wille hier auf Erden geschieht. Aber der Mensch hat sich in seiner Geschichte von Gott entfremdet. Ich denke nur an Adam und Eva. Die haben Gott nicht gehorcht. Sie haben sich vom Teufel verführen lassen. Und die Menschheit endet im Antichristen, im Biest, in diesem Tier, was auch immer sein mag. Der Mensch und der Gott wird zum Teufel. Und ist ein gefallenes Wesen. Der Teufel war ein gefallenes Wesen. Und der Mensch, der Gott nicht erkannt hat, der Gott nicht folgt, der Gott nicht liebt, der Gott, den Gott nicht, zu dem Gott nichts mehr sagen kann, der wird zum Biest. Dessen Leben macht dann keinen Sinn. Das ist eigentlich zwecklos. Was ist der Sinn des Lebens? Ich bin geboren, weil Gott mich wollte. Was glaubst du, dein Vater, der hat so viel Samen freigesetzt, dass, ja, aber nur dein Same, dein Körnchen, deine Zelle hat das Schoß der Mutter erreicht und sich verwirklicht. Gott hat dich gewollt mit deinen Höhen und Tiefen, dass du ein brauchbares Leben führst und dass du dann nachher dein Leben gebrauchst. Wozu? Nur zum Essen, zum Arbeiten, zum Schlafen? Einfach, dass du einfach die Zeit verpennst? Wozu hast du dein Leben bekommen? Ich habe mein Leben zur Verherrlichung Gottes bekommen. Und ich werde ein paar Wahrheiten sagen, was ist der Sinn des Lebens, was Gott mir groß gemacht hat. Das, was ich erreicht habe, das ist nicht das alles. Und du musst immer wieder fragen, so wie ich mir die Frage gestellt habe, ist das wirklich alles, was ich erreicht habe, was ich erfahren habe, was ich erkannt habe, was ich erlebt habe, was ich auch von Gott bekommen habe, ist das wirklich alles? Die Frage ist auch, was hast du für die Menschheit geleistet? Für die Gesellschaft, in der du lebst? Ja, bist du überhaupt wichtig? Stell dir mal vor, du stirbst, du bist nicht mehr da. Wird dich jemand vermissen? Das ist eine große Frage. Wird dich jemand vermissen? Was hast du materiell geleistet? Was hast du erreicht? Ist das wirklich der Sinn des Lebens, was du erreicht, erarbeitet, erwirtschaftet hast? Wir haben in der Bibel die Geschichte von dem reichen Kornbauer. Der hat Erfolg gehabt in allem, was er tat. Und der baut Scheune um Scheune, vergrößert sein Geschäft und dann irgendwo sagt, und nun, liebe Seele, hab für viele Jahre Ruhe. Und dann klopft der Tod an der Tür und sagt, Mann, wem wird es gehören, was du bereitet hast? Und die Frage ist, was ist der Sinn des Lebens? Was tust du für deine Seele? Wir tun sehr viel für unseren Körper. Zähne putzen, Haare kämmen, einmal im Monat oder alle zwei Monate zum Friseur zu gehen oder auch nicht. Wir duschen, baden, wir pflegen uns, wir unternehmen so viel für den Körper. Was tun wir für die Seele? Was erreichst du von Gott her? Deine Seele schreit nach Gott. In meiner Bibel heißt es vom David, meine Seele schreit zu Gott, wie der Hirsch nach Wasser schreit. Was sind die Höhen deines Lebens gewesen? Die Highlights. Du kannst zum Berggipfel per Seilbahn hochkommen oder zu Fuß. Wo erlebst du mehr? Wo machst du Erfahrungen auf dem Weg des Lebens? Und ich denke, wenn alles so praktisch, so leicht einem gemacht wird, wo man nicht kämpfen muss, hat man nichts vom Leben gehabt. Leben ist kämpfen, arbeiten, sich anstrengen, sich selbst verwirklichen. Und dann du erreichst diesen Berggipfel und sagst, oh, das war Mühe und Arbeit, das war Plage. Aber ich bin glücklich, ich bin oben angekommen, vielleicht verschwitzt, aber du bist angekommen. Der Mann oder die Frau in der Seilbahn, die hat viel gesehen, aber was hat sie erlebt? Hautnah erlebt? Du bist geboren, um das Ziel Gottes zu erreichen, um seinen Plan, den Plan Gottes zu verwirklichen. In jedem Menschen hat Gott seinen Plan verwirklicht, diese DNA. So auch in den Problemmenschen. Vielleicht sogar mehr als in den Gutmenschen, die immer brav waren. Die Gutmenschen haben vielleicht Gott gar nicht richtig erlebt. Ich denke nur an den älteren Bruder, der sagt, Papa, und mir hast du nichts gegeben, aber dieser Lümmel hier, der hat so viel erlebt. Der kann erzählen, was er dort erlebt hat und dort gesehen hat, wie er sein Geld verplemperte. Was hast du? Was kannst du erzählen? Ja, ich bin immer zu Hause gewesen. Habe immer bei der Mutter am Rock gehängt. Ich habe nichts Großes erlebt. Was hast du wirklich erlebt? Und ich sage, der Sinn des Lebens ist, dass wir kämpfen, arbeiten, schuften, sich anstrengen, sich abmühen. Und dann kommen wir nach oben. Oh, ich bin so froh, dass ich das Ziel erreicht habe. Gott arbeitet ja mit den Problemmenschen mehr, denn die gehen anderen Leuten auf die Nerven, die bringen andere zum Beten. Stell dir mal vor, du hast einen Jungen, der ist rauschgiftsüchtig. Was glaubst du, was du für Probleme hast? Der Junge macht dir Haufen Probleme, da betest du, sagst, lieber Gott, was habe ich falsch gemacht? Der bringt mich zur Buße, zur Umkehr. Danke Gott für die Problemmenschen in deiner Umgebung, in deiner Familie. Ich denke nur, auch wenn du einen Menschen pflegst, auch das ist ein Problemmensch, da musst du so viel dich abmühen und ja, da merkst du, was das Leben wirklich ist, wie abhängig ein Mensch ist, wenn jemand gepflegt wird. Problemmenschen bringen uns Gott näher. Und ich habe selbst, als ich meine Frau gepflegt habe, ich habe eines gelernt, ja, da lerne ich mich selber kennen, was ich alles kann, wozu ich fähig bin, dass ich Spritze gebe, Tabletten gebe, Essen koche, ja, so viele Sachen, was ich vorher nie gemacht habe. Ich habe nur früher höchstens Ei einschlagen können und so Spiegelei machen, aber das war alles. Aber dann musste ich nachher ja, bei der Pflege alles selber machen, pflegen, waschen. Und du lernst durch Problemmenschen wirklich das Leben kennen. Was ist das Leben? Gott arbeitet nicht nur durch Gutmenschen, eigentlich überhaupt nicht mit ihnen, die erlangen wenig. Und Papa und mir hast du es nichts gegeben. Und der, ja, dem gibst du sogar das beste Kleid, den Ring, das Mastkalb und sonst noch was. Wir leben, ihr Lieben, ja, die Pläne Gottes, die gut ausgearbeitet sind, bis ins Detail. In meiner Bibel heißt es, Gott hat sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt. Er weiß jede Einzelheit. Für Gott ist jede Einzelheit sehr wichtig in unserem Leben. Er hat an alles gedacht und das alles gut durchgedacht. Und alles hat seinen Zweck. Auch die unpassenden Dinge haben einen Zweck in unserem Leben. Gott benutzt auch unsere Ungeschicklichkeiten, unsere Unbeholfenheit, unsere Schwachheit. Was ist der Sinn des Lebens? Nicht nur immer den starken Mann spielen, ich kann alles, ich schaffe alles. Jakob ist auf der Flucht, der Patriarch hier hat seinen Bruder betrogen und den Vater reingelegt. Und dann schläft er auf dem offenen Feld. Und wir denken manchmal, Gott gibt die Lumpen auf. Die Betrüger, die Schwindler. Nein, Gott gibt diese Leute nicht auf. Er liegt auf der Flucht auf dem Feld und nachts hat er einen Traum. Er sieht diese Himmelsleiter, obwohl er den Vater betrogen hat, den Bruder betrogen hat. Gott gibt die Menschen nicht auf. Und das ist auch der Sinn des Lebens, dass Gott uns nicht aufgibt. Wir denken, bei uns ist jetzt Hopfen und Malz verloren. Gott hat einen Plan mit jedem, auch für die Versager. Sei nicht traurig, wenn du irgendwo versagt hast, Fehler gemacht hast, gefallen bist, in Sünde gefallen sogar womöglich. Du darfst es alles. Das ist alles im Plan Gottes. Denn sonst wärst du nie das geworden, was du geworden bist. Dank der Gnade Gottes. Als dieser arme Bub dort in der Fremde irgendwo auf dem Weg nach Mesopotamien liegt und schläft, in 1. Mose 28, Vers 16 lese ich wahrlich, als er aufwacht, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und vielleicht hast du es oft nicht gewusst, Gott hat seine Hand mit im Spiel gehabt, in dem ganzen Geschehen, mit der Krankheit, mit der Operation, mit dem Verlust, mit der Arbeitslosigkeit. Oder dass du irgendwo in der Prüfung durchgesaust bist. Die Offenbarung Gottes hier im Leben von Jakob, da war der Herr hier und ich habe es nicht gewusst. Er wusste, es wird wieder gut, als er diese Himmelsleiter sah und sah, wie die Engel Gottes rauf und runter gehen. Er wusste, Gott ist mit mir und es wird irgendwie gut. Deshalb auch in deinem Leben, der Sinn deines Lebens ist, dass du es weißt, es wird alles wieder gut. Gott wendet das alles zum Besten. Auch wenn du denkst, ist alles vorbei. Nein, an dem Tag, wo du in der Ewigkeit gehst, merkst du, das alles war hier gar nichts. Und dann stehst du wieder vor Gott. So nackt, wie du reingekommen bist in diese Welt, so nackt verlässt du auch diese Welt wieder. Und was war das? Nix. Alles war nur Haschen nach Wind, Schmerz und Gesundheit, Höhen und Tiefen. Alles war nur Haschen. Und das ist die Offenbarung, du kommst wieder zu Gott zurück. Und du hast hier Erfahrung gesammelt, bist betrogen worden, bist reingelegt worden. Gott wird es gut machen. Ich sag und ich tröste die Menschen immer wieder, wenn ich so im Grab stehe und eine Predigt halte. Weißt, Gott bringt die Menschen wieder an den Punkt, wo sie Gott Recht geben. Herr, alles, was ich war, ist nur Geschenk gewesen. Und dass der Mensch da war, war ein Geschenk. Und du bist auch ein Geschenk für die Menschheit. Das ist der Sinn des Lebens. Du bist ein Geschenk für die Menschheit. Ob du ein guter Mensch bist oder ein schlechter Mensch bist. Der verlorene Sohn war auch ein Geschenk für die ganze Familie. Wer hat die Familie wohl gebankt? Was macht der Junge? Wo steckt er? Wie geht's ihm? Ich weiß ja von meinen Kindern, wenn das Kind mal nicht nach Hause kam, dann ruft man die Krankenhäuser an, die Polizei ruft man, ist alles okay, gibt es irgendwelche Vorfälle, wo das und das war, man macht sich Gedanken. Wenn mit dir mal was nicht stimmt und du bist bei lieben Menschen zu Hause, bei Papa und Mama, die machen sich Gedanken über dich, wie geht's meinem Sohn, meiner Tochter? Und Gott ist unser Papa, unser Daddy, unser Abba, wie es in der Bibel heißt. Gott wird es gut machen. Und dann, dieser Jakob geht weiter und sagt, Herr, wenn ich gesund zurückkomme, wenn ich wieder das Ziel erreiche, ich werde dir ein Haus bauen, ein Tempel, eine Opferstätte. Und jeder Mensch, der das Wort Gottes hört, hat eine Berufung und wir hören Gottes Wort. Deshalb machen wir auch Reklame, höre des Herrn Wort. Denn die Menschen werden angesprochen. Jemand schrieb uns, wir müllen die Leute regelrecht zu mit den Anzeigen, dass wir wollen auch was anderes sehen, aber nicht nur das, aber wir sind die Einzigen auf der Seite, wo die Anzeigen gerade in dem Fall hier inserieren. Menschen kriegen Hinweise, Anstöße und jede Kirche ist eine Predigt für sich selbst, jeder Kirchturm. Und ich bin Gott dankbar, dass es noch die Kirchen gibt, die Glocken, dass die Leute, verstehst du, ich bin Gott dankbar für diese Sachen. Auch wenn ich nicht mit vielem einverstanden bin. Ich bin froh, dass wir da keine Moscheen haben. Verstehst du, den Imam, der dann nachher da in unserem Land noch groß ausruft, kommt zum Gebet, aber auch die haben etwas, was Gott in diese Welt gelegt hat. Selbst dass die Moslems sich nicht entschuldigen können, fünfmal am Tag wird zum Gebet gerufen. Was ist der Sinn des Lebens? Dass ich mit Gott spreche? Du musst kein Moslem werden, aber du kannst jeden Tag mit Gott sprechen und lernen, wie rede ich mit Gott. Und eines der wichtigsten Dinge ist, dass der Mensch sprechen lernt. spreche nicht nur mit Papa und Mama und mit seinen Geschwistern und den anderen Menschen irgendwie und diskutiert. Nein, er soll mit Gott reden. Und der Mensch weiß, ich lebe nicht irgendwie für irgendetwas. Irgendetwas muss ich was tun. Und werde ich auch tun. Und ich will was tun. Jeder Mensch hat irgendein Bedürfnis in sich, dass er seinem Leben Sinn geben möchte. Und wenn es nicht klappt, dann driftet er ab. Versucht es immer wieder. Und manche versuchen noch im hohen Alter und suchen noch studieren. In Amerika war eine Frau, die hat noch mit 80 Abitur gemacht. Und sie hat dann groß gesagt, sie möchte noch studieren, in die Uni gehen. Mit 80. Überleg einmal. Leute denken, das ist nicht genug. Was ich bisher erreicht habe, ist noch gar nichts. Ich bin nur eine Hausfrau bis jetzt gewesen. Jetzt will ich mal studieren wieder, mal was anderes machen. Und wir Menschen wollen immer wieder was anderes machen. Deshalb gehen wir auch im Urlaub. Wir wollen was anderes erleben. Und dann sitzen wir stundenlang da in einer Blechlawine irgendwo und kommen nicht weiter. Und dann brauchen wir wieder Urlaub von Urlaub. Was ist der Sinn des Lebens? Probiere herauszufinden. Wenn du einen Kugelschreiber in die Hand bekommst, dann hast du schnell herausgefunden, wozu brauche ich dieses Gerät. Oder wenn du einen Dosenöffner zur Hand bekommst, findest du auch ganz schnell heraus, wozu ist das Gerät da oder das Instrument. Und wir sollen herausfinden, wozu bin ich da? Was wollte der Schöpfer von mir? Und die Bibel sagt, mehret euch, macht euch die Erde untertan. Das war dieser Befehl Gottes. Der Sinn des Lebens wurde schon den Menschen im Paradies gegeben. Mehret euch und macht euch die Welt untertan. Dass wir uns selbst beherrschen, dass wir unsere Umgebung beherrschen, dass wir die Dinge kontrollieren und dass wir uns vermehren, dass wir das Wissen, die Erfahrung, dass wir anderen Leuten weitergeben können, den Segen, ja, den Erfolg, was wir von Gott bekommen haben, dass wir diese Dinge weitergeben. Das ist der Sinn des Lebens. Ich weiß nicht, ob du schon begriffen hast, was ist der Sinn meines Lebens? Oder vielleicht leben wir die Tiere, die nur ihr Fressen haben und so weiter und tun ja, Dinge, wofür sie gar nicht wissen. Und dann werden sie gemästet für die Schlachtung und dann werden sie zur Wurst gemacht. Aber weißt du, Gott hat von unserem Leben mehr gewollt, als dass wir nur Wurst werden oder unter der Erde liegen und dann das Gras von unten anschauen. Finde heraus, lebst du vergeblich? Lebst du sinnvoll? Und wir brauchen eine kleine Mini-Offenbarung. Mindestens irgendwann muss unser Licht aufgehen. Das ist es, was Gott von meinem Leben wollte. Dem einen ist das gegeben, dem anderen Ziel ist gegeben. Vielleicht hat Gott dir die Gabe gegeben mit Musik spielen. Und Musik, du kannst Leute unterhalten. Was kannst du alles mit Musik erreichen? Kann es ein Segen sein? Oder du kannst sprechen, du kannst schreiben, du kannst was basteln. Manche können malen und sind Künstler. Oder können ihre Umgebung verschönern, auch wenn sie nur Maler sind, dass sie als Anstreicher gehen. Verstehst du? Aber sie können auch etwas machen. Andere können mit Metall arbeiten. Die anderen können mit Mörtel und Ziegeln umgehen. Oder mit Steine. Als Steinmetz. Du kannst so vieles machen. Frag dich, was ist der Sinn meines Lebens? Ist das wirklich alles? Ein Mystiker in Görlitz, da kommt einer vorbei und da war Steinmetz und klopfte Steine und dann fragt jemand, was machen Sie hier? Dann sagt er, ich klopfe die Steine und ich warte auf den Herrgott. Ja, wir klopfen vielleicht die Steine, aber wir warten auf Gott, dass Gott uns irgendwo im richtigen Moment, am richtigen Platz, in der richtigen Situation, mit der richtigen Botschaft uns irgendwo einsetzt. Aber er hat die Steine geklopft und dann ist dieser gute Mann ein Mystiker geworden, Jakob Böhme. Er hat angefangen zu meditieren, nachzudenken, was ist der Sinn meines Lebens? Nicht nur, dass ich Steine klopfe und irgendwie da einen Bau baue. Ich möchte etwas Geistiges, etwas Geistliches tun. Und jeder Mensch hat etwas in seinem Leben, ein Bedürfnis, ich möchte mal was ganz Großes tun, was Großes schaffen. Zu meiner Ehre, zur Ehre Gottes oder zum Wohl der Menschheit. Und die Menschen, die anderen Menschen gedient haben, die sind lange in Erinnerung. Viele, die nur für sich selbst gelebt haben, die sind in Vergessenheit geraten. Von denen weiß man nicht mehr viel, außer dass auf dem Grabstein irgendwo sein Name steht. Aber Menschen, die für andere gelebt haben, die sind unvergesslich. Und das ist auch, was wir Menschen wollen. Wir wollen uns unvergesslich machen. Wir haben ein Bedürfnis. Das ist etwas Göttliches von uns in unserem Leben hineingegeben. Unvergesslich. Dass meine Kinder Generationen nach mir dran denken, so wie Abraham, Isaac und Jakob und was weiß ich, dass wir aufgezählt werden in der Reihe, in der Galerie, in diesem Pantheon von den großen Menschen, die was geleistet haben. Das ist unser Bedürfnis, das liegt in uns, wir wollen was Göttliches schaffen und leisten. Aber dazu brauchen wir eine Mini-Offenbarung, ein Blick, eine Vision. Meine Bibel sagt, wo die Vision fehlt, werden die Menschen wild. Wenn du eine Vision hast, dann lebst du anders, dann redest du anders, dann reagierst du auch anders. Ich klopfe Stein und ich warte auf den Herrgott. Josef, ja, der hat auch eine Vision von seinem Leben gehabt, als junger Bursche. Und deshalb ist mir sehr wichtig, dass junge Leute so früh wie möglich eine Vision von ihrem Leben haben. Wenn sie eine Vision haben, dann kann kommen, was da will. Der Teufel kann sie nicht mehr zerstören und unterkriegen. Aber viele Menschen haben in der Jugend, in der Kindheit keine Gotteserfahrung gehabt, keine Vision gehabt. Die wachsen wie Wilde auf. Schauen Sie die Gesellschaft heute an. Nur noch Handy. Und ja, jagen diesen Dingen nach. Die Menschen sollen wieder eine Vision haben. Nicht, dass andere ihnen was vorgaukeln und ihnen was erzählen, sondern sie selbst. Und dieser Josef hat eine Vision von Gott gehabt. Du wirst König sein, du wirst herrschen. Deine Geschwister werden kommen und vor dir niederfallen. Und dann konnte das Böse kommen, da konnten die Problemjahre kommen. Er hat alles ausgehalten. Menschen, die keine Vision haben, die halten nichts aus. Die fallen durch. Die werfen alles hin. Die sagen Gott ab. Aber dieser Josef hat eine Berufung gehabt. Dann kann er jetzt alles verkraften, was seine Berufung zerstören wollte. Und der Teufel wird alles dran setzen, deine Berufung zu zerstören. Der Teufel hat kein Interesse an dir, dass du was wirst. Das musst du jetzt selber, diese Initiative ergreifen. Gib deinem Leben einen Sinn. Zuerst mal, dass Gott dir zeigt und sagt, ja Herr, das ist es, das ist es. Das will ich erreichen, das ist mein Ziel. Und wir sollten in unserem Leben ein Ziel haben. Das ist Sinn des Lebens. Viele Leute haben zu viele Ziele und erreichen gar nichts. Ich habe so einen schönen Hund gehabt. Bin immer gerne im Wald mit dem Hund gewesen und habe mir immer die Kaninchen rausgescheucht. Und eines Tages trifft er ein Kaninchen und jagt diesen Kaninchen. Und dann erlebe ich Folgendes. Der hätte beinahe diesen Kaninchen schon gehabt und will schnappen. Da springt ein anderer raus. Jetzt steht er breitbeinig da, guckt nach links und guckt nach rechts und beide Kaninchen laufen davon. Und so sind viele Menschen, die haben zu viele Ziele. Und irgendwie, das wollen sie. Sie wollen Geld machen, sie wollen Karriere machen, sie wollen geliebt werden, sie wollen Kinder in die Welt setzen, sie wollen, ja, geistlich sein, sie wollen auch ungeistlich sein. Und was sie erreichen, am Schluss gar nichts. Setze Ziele für dein Leben und verwirkliche diese Ziele. Und deshalb auch dieser Josef. Er sagte, ich werde das werden, was Gott von mir haben wollte, egal was meine Geschwister machen, was meine Familie mit mir macht. Und das Böse konnte nichts in seinem Leben ausrichten. Er hat sich immer wieder aufgerappelt. Wenn du eine Vision, eine Schau hast von deinem Leben, du kommst immer wieder hoch, egal was da passiert. Gott hat einen Bund mit dir geschlossen und er sagt, ich will dir helfen. Aber lass dir helfen. Ich will dich führen. Ich bin dein Schöpfer, dein Gott. Ich habe dich gewollt von Anfang an. Sogar im Mutterleib habe ich dich zubereitet für dies und jenes. Und guck mal, wenn du deine Berufung erkennst und in dieser Berufung dich verwirklichst, ich denke noch an Michelangelo. Wie viele wunderbare Kunstwerke hat er gemalt? Leute stehen da und sagen, nee, wie hat er das geschafft? Wie hat er das geschafft? Er hat sich selbst verwirklicht und den gibt es nicht mehr. Der lebt nicht mehr. Aber die Werke folgen ihnen nach. So steht es in der Bibel. Was für ein Werk hinterlässt du? Welche Spuren hinterlässt du? Positive oder negative Spuren in deinem Leben? So, jede Erleuchtung, die wir von Gott bekommen, gibt unserem Leben Sinn. Jede Inspiration. Deshalb suche Gott. Wenn du irgendwie mit dir unglücklich bist, unzufrieden bist, Depressionen hast, suche den Herrn und sag, Gott, zeig mir, was ist der Sinn meines Lebens? Wozu bin ich geboren? Ich weiß von meinem persönlichen Leben. Wir waren keine Christen. Meine Eltern haben einen Besuch bekommen. Da kam ein Arzt mal vorbei. Mein Vater oder meine Eltern hatten eine schöne Bibel. Wir haben diese Bibel gerne angeguckt und gerne gelesen. Da waren ein paar schöne Bilder so von der Schöpfung und dergleichen. Und der Arzt wollte die Bibel kaufen. Und dann haben sie das Geschäft ausgemacht. Damals noch unter Stalin. Das war gefährlich, wenn du religiöse Sachen zu Hause gehabt hast und irgendjemand, der wenn du diese Sachen irgendjemand verkauft hast und hat die Bibel gekauft und wir haben für das Geld, was die Bibel gekostet hat, sogar eine Kuh gekauft. Unser Sofa, das werde ich nie vergessen, eine Milchkuh. Und mein Vater war stolz, er hat für die Bibel eine Kuh kaufen können. Aber damit, was ich sagen will, der Arzt war da, damit ja niemand sagen kann, was er da tut oder vielleicht gefragt wird von der KGB, was haben sie da gemacht bei der Familie Matudis? Hat uns Kindern, wir waren drei Kinder damals noch, hat den Kindern in den Mund geguckt und hat bei mir auch in den Mund geguckt, das werde ich nie vergessen. Das war die erste prophetische Handlung, die ich erlebt habe. Aber als Nichtchrist guckt er in den Mund rein und sagt, wahrscheinlich in seiner Dummheit, das wird ein Redner werden. Also hat mich gemeint, ich werde ein Sprecher werden. Und das hat mich, als was ich das gehört habe, dieser Spruch, der wird ein Redner werden, hat meinen Mund geguckt, bisschen die Zunge bewegt und der wird ein Redner werden. Dieser Gedanke ließ mich nicht mehr los. Dann habe ich immer wieder mir vorgestellt, wie ich spreche, und obwohl ich gar nicht groß sprechen konnte. Ich habe sogar zeitlang gestottert sogar in meinem Leben, aus welchem Grund auch immer. Und der wird ein Redner werden. Und dann, als ich Christ wurde, habe ich mir vorgestellt, so wie der Billy Graham die Bibel hält, so ein bisschen so geschwenkt. So habe ich gedacht, so möchte ich auch mal predigen, wie dieser Mann Gottes hier predigt. Dann habe ich Lehnenbilder so bei mir in meinem Kinderzimmer aufgehängt oder als Schüler. Ich möchte auch so ein Redner sein wie der Lehnen. Revolution, was weiß ich, was war alles war. Das war meine Fantasie. Aber der hat mir da etwas eingepflanzt. Der wird ein Redner werden. Und dann hat mein Vater gesagt, nein, du musst etwas Gescheites lernen. Davon kannst du nicht leben. Aber ich war unglücklich. Wenn du nicht in deiner Vision bist, in deiner Berufung bist, bist du nicht glücklich. Und ich muss euch ehrlich gestehen, bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr war ich ein kränklicher Mensch, war mehr krank wie gesund. Ich habe immer was gefunden, dass, wo ich krank sein kann, weil mir das Leben nicht gefallen hat. Mir hat die Lehrjahre nicht gefallen. Mir gefallen schon die Lehrjahre. Das sind keine Herrenjahre, wie man Dreck mal putzen, verstehst du, oder ein Brotzeit holen für die Gesellen. Das hat mir nicht gefallen. Und dann haben wir immer gern krank gespielt. Aber dann bin ich in meine Berufung gekommen. Ich bin Christ geworden, bin Prediger geworden. Und seitdem ich Prediger bin, bin ich nie krank gewesen. Muss ich vorstellen. Weil ich Freude an meiner Arbeit habe. Und selbst wenn ich krank war, mit Fieber bin ich vorne gestanden, habe gepredigt und beide Prediger sind alles verflogen. Und Geschwister, das ist, wenn unser Leben Sinn hat, dann sind wir gesund. Und warum viele Menschen krank sind, weil sie gar keinen Sinn in ihrem Leben finden. Oder krank spielen dann, dass sie Mitleid haben oder dass sich Leute sich erbarmen ihrer und so weiter. Ja, aber wenn du einen Sinn in deinem Leben findest, dann kann dich kein Tod und kein Teufel unterkriegen. Ein Moment in der Offenbarung Gottes, ein Moment, wo du dich im Lichte Gottes siehst, plötzlich ist dein Leben verwandelt. Ich denke nur an Saul von Tarsus. Plötzlich wird er mit einem Licht umleuchtet. Er hat studiert und gebüffelt, ein Pharisäer von Pharisäern ist ein Mann gewesen. Aber plötzlich sieht er etwas in seinem Leben und er ist wie verwandelt. Und viele Menschen, ich habe erlebt, wenn sie Gott begegnen im Koma, im ja Todeszustand, also Koma-Erfahrung und so weiter, dass wenn sie wieder aufgewacht sind, ihr Leben ist wie verändert, wie ja ganz neu, wie ein neues Buch aufgeschlagen. Sie fangen von vorne an und sagen, das alles, was ich bisher getan habe, da war Mist, jetzt mache ich anders. Auch wenn es nicht mehr so geht, und so war es beim Paulus. Er erlebt ja einen Schock. Ein Licht umleuchtete ihn, eine Stimme erklang. Keiner wusste ganz genau, was es war. Es waren vielleicht Kleinigkeiten. Und auch vielleicht auch in unserem Leben sind Kleinigkeiten, die unser Leben dann prägen. Geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden. Und von dem Moment sagt Paulus, alles, was ich bisher war, ich achte für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Plötzlich hat sein Leben ganz andere Prioritäten. Er hat eine Vision gehabt. Und dann kommt dieser Ananias, so wie bei mir dieser Doktor dort. Kommt der Ananias, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir erschienen ist, ist auch mir erschienen und hat zu mir gesagt, dass du ein auserwähltes Werkzeug bist. Und als er die Hände auf ihn auflegte, plötzlich wurde er sehend. Und an dieser Vision hielt Paulus fest. Dreimal gibt er Zeugnis vor hoher Persönlichkeit und sagt, ich war dieser himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, dieser Berufung, die ich bekommen habe. Das sind Kleinigkeiten vielleicht. Ich sage, alte Bruder Ananias, der kommt rein und zittert, hat selber Angst. Aber er sagt das, was Gott von seinem Leben denkt. Solche Kleinigkeiten werden zu Meilensteinen in unserem Leben. Die geben Sinn. Ja, die haben uns überzeugt. Das, was du im Licht geschaut hast, verzweifle nicht in der Dunkelheit. Diese Mini-Erfahrung. Und das bringt dann Veränderung, das geht von Veränderung zu Veränderung. Dann merkst du plötzlich, das ist der Plan Gottes. Ich bin ein auserwähltes Werkzeug. Und wenn du in deine Berufung hineinkommst als auserwähltes Werkzeug, plötzlich funktioniert es, plötzlich bist du gesund. Plötzlich tust du deine Arbeit. Gottes Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen. Der Vater dachte, du wärst vielleicht Schneider oder Metzger oder was weiß ich, oder Bäcker. Aber Gott hat ganz was anderes für dein Leben vorgesehen. Hat dein Leben geplant zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung, was das auch immer ist. Seine Wege sind anders markiert. Sie verlaufen manchmal im verborgenen Querfeld ein. Und oft ist es so im Leben gewesen, wenn ich so die Menschen beobachte und wenn ich lese gerne Biografien, viele, die Gott gebraucht hat, das sind Quereinsteiger. Egal wo. Quereinsteiger. Oder Gott hat genau das Gegenteil in ihrem Leben benutzt. Ja, verschlüsselte Botschaften. Warum macht er das, was er macht? Weil Gott es ihm gesagt hat, weil Gott ihn inspiriert hat. Gottes Wege sind manchmal verschlüsselt. Ja, und wir müssen übers Kreuz die Sachen lesen und dann verstehen wir die Wege Gottes. So gib dem Leben, deinem Leben Sinn, find heraus, was der Sinn deines Lebens ist. Warum bin ich hier? Schau das Leben von Josef. Noch einmal ganz kurz will ich da zurückgehen. Josef musste später als Pharao residieren und herrschen, aber er musste zuerst mal kennenlernen, was auf dem Hof vom Pharao gespielt wird. Und gerade dieser Potiphar, der war der Mundschenk des Pharao. Hier hat er so viel gehört, so ist der Pharao und so muss man den Pharao behandeln. Und so benimmt er sich, der Pharao, ein Diplomat und dergleichen. Und hier hat er schon gelernt, in der Schule, beim Potiphar als Sklave, hat er gelernt, wie ist das, wie macht man das? Diese vorlaufende Gnade Gottes, wir leben alle in der vorlaufenden Gnade Gottes. Wir fragen uns manchmal, warum ist mir das und das passiert? Wenn das nicht und jenes passiert wäre, wärst du vielleicht heute gar nicht da. Viele sind zum Glauben gekommen, weil sie krank geworden sind. Oder weil jemand, ja, Unfall oder irgendwie was verursacht haben in ihrem Leben. Du wärst sonst nicht hier. Aber gerade diese Notfälle, diese Nebensächlichkeiten, so nebenbei, so dickeres Zeug, aber diese haben es bewirkt, dass du hierher gekommen bist. Vieles bleibt uns rätselhaft, mysteriös, fremdartig, es gibt keinen Sinn. Vieles, was du tust in deinem Leben, gibt wirklich keinen Sinn. Aber Gott will, dass du diesen Sinn in dem Unsinn erkennst. Ja? Gottes Sinn im Unsinn erkennst. Du denkst, es ist alles unnötig, Zeitverschwendung. Nein, Gott will uns etwas zeigen. Durch jedes Ereignis, durch jede Erfahrung will Gott uns etwas zeigen, denn wir sind auf die Ewigkeit angelegt und nicht nur für ein paar Augenblicke, ein paar süße Stunden. Der Sinn des Lebens ist, ja, 80, 90 Jahre heutzutage. Früher waren es höchstens 35. Und wir können die Zeit auskaufen und die Zeit nutzen und nicht nur verschlafen und verpennen. Siehe die Dinge deines Lebens aus der Warte Gottes. Aus deiner Perspektive, aus deiner Sichtweise mit den Augen Gottes, fang dein Leben an, so zu lesen, wie Gott liest. Fang an von hinten. Juden lesen von hinten nach vorne. Du fang an von hinten nach vorne zu lesen. Vom Ziel her, vom Thron her, von der Herrlichkeit her, von der Berufung her, dein Leben zu sehen. Ich denke nur an die Geschichte von Moses bei seiner Berufung. Auch diese Berufung hat eine Botschaft in sich selbst. Herr, bist du wirklich mit mir? Wirst du wirklich mit mir sein? Wirst du mich beweisen und bestätigen? Dann hat, ja, wie, was soll ich haben? Wie kann ich dir dienen? Dann sagt Gott, schmeiß den Stab auf den Boden. Und plötzlich wurde dieser Stab zu einer Schlange. Und dann sagt der Herr, und jetzt nimm die Schlange am Schwanz. Und plötzlich wurde die Schlange wieder zu einem Stab. Und er wusste ganz genau, wenn er zum Pharao geht, wenn er das Wasser vom Roten Meer teilt, wenn er gegen den Felsen schlägt. Mein Stab war eine Schlange und ich habe die Schlange am Schwanz. Das ist nicht reell, sondern etwas Unwirkliches. Und er wusste ganz genau, und genau das ist es, vom Ziel her leben, vom Ende her leben, wenn alles vorbei ist. Du siehst, ich habe nicht umsonst gelebt. Und alles, was wir tun, ist nicht umsonst, nicht vergeblich. Was? Sogar Kleinigkeiten. Als wir hier nach Berlin kamen, ich habe so viele Plakate gehabt, und dann war die Wende da und dann habe ich meinem Sohn gesagt, komm, Heute Nacht werden wir plakatieren in Berlin machen. Berlin ein bisschen unsicher. Und dann habe ich einen Besenstiel gekauft, wo man verlängern kann ein bisschen. Und dann sind wir durch Ostberlin, dort am Alexanderplatz. Da waren die viele Geschäfte waren leer, haben wir die Fenster zugeklebt. Sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus. Wir haben überall sag ja zu Jesus geklebt. Und ich habe mir gedacht, gut, die Plakate müssen verarbeitet werden. Es bringt keinen Sinn, wenn die zu Hause bei mir irgendwo im Schrank liegen. Die müssen geklebt werden. Und am nächsten Sonntag ist ein Mädchen aus Alaska bei uns im Gottesdienst. Und dann frage ich, wie kommst du hierher? Weil, ja, ich habe ein Plakat am Alexanderplatz gelesen, sag ja zu Jesus. Ich bin von zu Hause abgehauen. Meine Eltern sind Christen, ich wollte mit Christentum nichts zu tun haben. Ich wollte die weite Welt kennen und lernen. Und ich habe gehört, in Berlin ist was passiert, die Mauer ist gefallen. Ich wollte nach Berlin. Und sie gibt ihr Leben wieder ganz neu dem Herrn Jesus. Wegen einer Seele haben wir vielleicht 300 Plakate verklebt. Aber es war das Reich, verstehst du? Wenn eine Seele geholfen wird, haben wir einer Menschheit geholfen. Und ich sage das auch von Menschheit. Was du einem Menschen tust, das tust du der Menschheit an. Wenn du einen Menschen umbringst, bringst du die ganze Menschheit um. Damals, als der Kain den Abel umgebracht hat, hat die Hälfte der Menschheit getötet. Es gab nur zwei. So, eine Seele. Und weißt du, dann ruft sie, Pastor, darf ich dein Telefon benutzen? Dann ruft sie bei mir vom Büro aus ihre Mutter an. Mutti, ich habe zu Jesus gefunden hier in Berlin. Und die Mutter war so dankbar, so froh, dass ihre Tochter, so eine verlorene Tochter, zu Jesus findet. Aber wir haben da in der Nacht nur ein bisschen Langeweile gehabt und so ein Kleister verklebt. Wir tun manchmal sinnlose Sachen. Es bringt nichts. Und ich habe in meinem Leben fast immer so erlebt, Dinge, die nichts bringen, die bringen am allermeisten. Ob du das glaubst oder nicht. Weil Gott seine Hand mit im Spiel ist. Wenn wir etwas tun und sagen, das ist sinnvoll, ich kann dir schon schriftlich geben, das ist wahrscheinlich ein Unsinn. Ja, sinnlose Sachen. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir müssen es immer mit den Augen Gottes sehen. So viel ist gemacht in meinem Leben. Aber das hat sich ausgezahlt. Manchmal habe ich Predigten gehalten, habe gedacht, hat das überhaupt jemand gehört, diese Predigt? Hat jemand überhaupt verstanden, diese Predigt? Und dann nach Jahren bekomme ich dann ein Briefchen oder Schreib oder ein Schrieb oder sonst was oder einen Anruf. Ich bin so gesegnet, vor gar nicht so langer Zeit bekomme ich da aus Sachsen einen Brief und sage, Pastor, gibt es hier noch? Verstehst du, ob es mich noch gibt? Vor über 20 Jahren habe ich einen Zettel von Ihnen bekommen, da bin ich so angesprochen. Ich habe diesen Zettel in meinem Portemonnaie gehabt. Es hat mir Kraft gegeben, es war eine Prophetie oder so Losung, was wir hier auch in unserer Gemeinde verteilen, so ein prophetisches Wort. Und das hat er in seine Portemonnaie gehabt. Ich bin so gesegnet, ich bin durchgekommen. Gibt es sie noch? Und ich will Ihnen Dankeschön sagen. Und unser Postfach hat noch funktioniert. Und so dieses Briefchen kann. Weißt du, du hörst vielleicht Jahre, Jahrzehnte nichts mehr von einem Menschen. Aber was wir tun für die Ewigkeit. Nicht nur für uns, sondern für deren ihre Ewigkeit. Der Sinn des Lebens ist nicht nur, dass wir für Zeit gerade arbeiten. Wir sollen den Samen ausstreuen zur Zeit und zur Unzeit. Gelegen und ungelegen, so heißt es in der Heiligen Schrift. Was ist der Sinn deines Lebens? Fang an vom Ziel her zu leben. Halt deinen Stab, den Schwanz der Schlange in deiner Hand und wisse, dass wir leben von hinten, nicht von vorne. Von der Vollendung. Und wir gehen auf die Vollendung fest zu. Egal, was wir tun. Gott, ja, geht meistens Wege, wo es keine Wege geht. Wir haben ab und zu mal hier in Brandenburg Wölfe. Und da heißt es, die Wölfe sind auf den Wolfspfaden, alten, uralten Wolfspfaden hier in Brandenburg unterwegs. Wölfe. Diese Wege sind schon längst vielleicht abgebrochen und so weiter. Umgeflügt, aber die Wölfe gehen diese alten Wolfspfade. Irgendwie Generationen von Wölfen, ja, sind vergangen und die gehen. Und auch wir gehen, ihr Lieben, Wolfspfade. Die Wege unserer Vorfahren und unserer Großeltern und Urgroßeltern. Ja, die sind den Weg gegangen. Es war gut für Papa, das war gut für Oma, das war gut für Uropa. Und es ist gut auch für mich. Plötzlich sehnen wir uns nach den Ursprüngen des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Jesus schickt uns wie Schafe mitten unter die Wölfe, mitten auf solcher Wolfsspur. Unser Leben verläuft oft mit Widersprüchen, Gegensätzlichkeiten. Wenn du anfängst, mit Gott zu leben, dann lebst du ein Leben mit vielen Begebenheiten, meistens negative Begebenheiten. Glaub doch nicht, dass es immer positiv ist. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Nein, da gibt es nur Probleme. Da ein Widerspruch. Die Leute wollen mit dir nichts zu tun. Du sagst, fangst an zu, du spinnst ja, du übertreibst. Die schicken dich noch in eine Klapsmühle. Eine Mutter hat mir vor einigen Wochen geschrieben, sagt, Pastor, beten Sie für mich. Beten Sie für mich. Seitdem ich die Bibel lese und in die Kirche gehe, und es war noch evangelische Kirche, das war keine Freikirche, so wie wir, da hat die Tochter gesagt, mit unserer Mutti stimmt was nicht. Die ist religiös geworden. Und sie hat schon den Psychologen beauftragt, die Mutti zu prüfen und wollte zum Psychologen bringen und irgendwie Medikamente verschreiben. Ja, das sind die Psychologen von heute. Die wollen dir den Glauben ausreden. Und die Mutti ist verzweifelt. Ich habe gesagt, Mutti, bleib bei deinem Herrgott. Das, was du sagte, weißt du, ich bin zum Glauben an Gott gekommen und ich gehe in der Kirche. Mein Pfarrer versteht mich auch nicht, weil ich da so viele Fragen habe. Ich habe gesagt, hör die Predigten, sei tapfer und lass dich von deiner blöden Tochter dir nichts einreden. Entschuldigung, der blöden Tochter, die will ich nur in der Klapsmühle schicken. Ja, auch bei Jesus. Du bist zu Jesus gekommen. Ja, auch bei Jesus ging bergab. Und es begab sich, weißt du, da gab es Vorfälle. Da kommt er aus der Herrlichkeit Gottes und unten vom Berg Tabor, da auf dem halben Weg, kommt ein Besessener und schreit, Jesus von Nazareth, so, was fällt dir ein, uns vor der Zeit zu quälen? Praktisch, er kommt aus der Herrlichkeit Gottes und begegnet unterwegs Dämonen. Was ist der Sinn des Lebens? Wir müssen mit dem Teufel fertig werden, mit dem Bösen. Und der greift uns an. Weißt du, wir erleben so viele unsinnige Dinge, aber die machen plötzlich Sinn. Die machen plötzlich Sinn. Bei uns, ja, ersticken die Menschen an äußerer Fülle. Sie haben alles, was sie brauchen, aber innerlich verdursten sie und verkommen. Das ist die Menschheit von heute. Nöte fördern bei uns ein tiefes Gebetsanliegen. Deshalb, ich habe keine Angst vor Problemen, vor Schwierigkeiten. Ich sage, danke Gott, das ist prima. Alles dient zu meinem Besten, auch das Unmögliche. Und deshalb, wenn du den Sinn des Lebens lebst und den Sinn des Lebens auslebst, da merkst du plötzlich, ja, da muss ich anpassen, ich muss mich in die Zeit schicken, flexibel sein, muss offen sein, neue Wege zu gehen, Dinge anzufangen, die ich vorher nie gemacht habe, sogar im Alter, verstehst du, dann werde ich noch kochen lernen, waschen lernen, Wohnung herrichten lernen, was weiß ich, was du noch alles lernen. Erlaube, dass Gott dich führt und dass er dich manchmal mit der Nase drauf stößt und dir dabei die Augen öffnet, wie beim Saul von Tarsus. Ja, ich bin auserwählt, Gott zu dienen. Er hat sich ihm offenbart. Und erst wenn du diese Offenbarung Gottes hast, es dient mir alles zu meinem Besten. Du hast das Sichtbare, dann merkst du plötzlich, das wirkt auf mein unsichtbares Leben, auf mein geistiges Leben. Das Sichtbare zeigt nicht alles. Ja, das ist nur ein Stück weit. Wir erkennen nur an Äußerem diese Fassade nur, aber wir wissen gar nicht, was alles noch dahinter steht in dem Vorhang. Und Gott will uns so viele Dinge zeigen, das verborgen ist, das unsichtbar ist. Was du siehst, ist, von einem Eisberg ist nur die Spitze, 4/5 ist unterm Wasser. Und genau das ist, was Gott mit unserem Leben macht. Wir wollen erkennen, wir wollen was sehen, verstehen, begreifen. Nein, lebe ein unbegreifliches Leben. Auch wenn es keinen Sinn macht. Warum sitze ich da? Warum höre ich Gottes Wort zu? Irgendwas bleibt mir hängen. Und ich habe eines festgestellt. Ich lese die Bibel manchmal fortlaufend und plötzlich irgendwo bleibt mein Blick hängen und sagt, oh, das habe ich noch nie so gelesen, noch nie so gehört, noch nie so gesehen. Das Sichtbare zeigt uns nicht alles. Alles ist nur Stückwerk, heißt es in der Heiligen Schrift. Und erst in Jesus hat sich Gott uns Menschen komplett offenbart. Und er hat gezeigt, das ist das Leben. Und was war das Leben Jesu? Bitte erschreckt nicht, was ich jetzt sage. Das Leben Jesu war das Kreuz. Soll das alles sein, dass ich als Versager am Kreuz sterbe? Aber da hat Gott gezeigt, was ist der Sinn des Lebens? Dass du mit Versagen umgehen lernst. Mit Nichtigkeiten. Ja, wir werden keine größere Offenbarung von Gott bekommen als die Offenbarung Jesu Christi, dass er der Sohn Gottes ist. Und er als der Sohn Gottes hat sich erniedrigt, ging die staubige Straße von Palästina, nicht die goldenen Gassen vom Himmel, vom neuen Jerusalem, nein. Das Dreckigste hat er erlebt, den Abschaum der Menschen, die hat er aufgefangen. Der ging zu den Kriminellen, zu den Huren, zu den Dieben, zu den Zöllnern, zu den Mördern, Aussätzige hat er besucht, der sich nicht geniert. Und deshalb, der Sinn des Lebens ist, dass du dich vor dem Leben nicht genierst. Also jeder kann in der goldenen Badewanne liegen und sich da in der Milch baden oder was auch immer, wie die Könige. Aber ja, in einem Sumpf, im Dreck, im Abschaum, da verwirklicht sich Gott. Gott redet und handelt zu den Menschen durch Jesus. Er wird nicht anders zu uns reden. Er ist im Himmel. Er hat seine Gesetze gegeben und alles läuft in dieser Welt nach seinen Gesetzen. Das Einzige, was wir haben, ist Jesus, wie er sich offenbart hat in den Evangelien. Er ist der Weg zu Gott. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht Gott. Und wer mich nicht sieht, der sieht Gott auch nicht. Der Heilige Geist verklärt uns nur Jesus. Was ist der Sinn des Lebens? Jesus erkennen. Sag ja zu Jesus. Das waren unsere Plakate damals. Da hat jemand spendiert uns, ich glaube, 2.000-3.000 Plakate hatten wir. Sag ja zu Jesus. Und wir haben gesagt, es wird nicht verstauben, es wird noch verklebt. Dann haben wir die Familie Bieberstein, die haben dann in einer Nacht- und Nebelaktion an der Berliner Mauer, wo die Soldaten da standen, von Potsdamer Platz bis zur Brandenburger Tor, haben sie zugeklebt. Und da waren diese Mauerspechte und die haben nicht lange gehalten, diese Plakate. Wir waren so traurig, dass diese Plakate nicht lange durchgehalten haben, aber diese hingen an der Wand. Und ja, eines Nachts, wir haben dort Konzert gehabt, The Wall, am Potsdamer Platz, da hat ein Musiker gespielt und plötzlich liege ich und da kriege ich im Bett, da klingelt das Telefon, da ruft jemand aus Australien, Pastor, Gott segne dich. Da habe ich gesagt, was? Was ist passiert? Und dann sagt er, ich habe diesen Konzert, glaube ich, Hendrix war, das Konzert da an der Mauer gesehen und da war ständig, ja, da war die Musik, die Mauer und da war alle paar Sekunden, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich danke dir. Es war nicht vergeblich. Es war nicht vergeblich. Da hat dann sogar die Deutsche Presseagentur ein paar Bilder geschickt, wo Bieberstein noch mit der Sabine noch festklebt und so weiter. Diese Plakate, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus. Und ich muss einfach sagen, der Sinn des Lebens ist, du lebst nicht umsonst. Selbst wenn du denkst, ich habe vergeblich gelebt. Gott segne sogar deine Dummheit, deine Fehlschläge, deine Aktionen, die vielleicht in den Wind waren. Wir dienen Gott nicht umsonst oder vergeblich. Keiner, kein einziger. Egal, was du getan hast. Ich war so glücklich. Und dann habe ich gesagt, das muss ich nachgucken, nachkontrollieren. Und dann hieß es, über 1 Milliarde Menschen haben dieses Musical gesehen. Ich sag ja zu Jesus. Verstehst du? Das war seine Musik. Die Mauer, The Wall und so weiter. Aber sag ja zu Jesus. Und es ging über eine Stunde. 1 Milliarde Menschen. Ich habe nur gedacht, hätte ich bloß auf Englisch geschrieben. Aber das kann jeder ein bisschen lesen. Sag ja zu Jesus. Klingt auch so in Englisch und in anderen Sprachen auch so ein wenig. Sag ja zu Jesus. Und da war noch meine Telefonnummer von Kreuzberg. Ist es nicht vergeblich, wenn wir für Gott arbeiten? Ist nicht vergeblich? Und zuerst habe ich gedacht, was kann ich da groß machen? Und das ist der Einfluss, was wir in dieser Welt haben. Wir sind Salz und Licht für diese Welt. Und wir sollten Licht und Salz sein. Das ist unsere Bestimmung. 1-2 Körnchen Salz. Ja, nicht der ganze Tüte Salz in der Suppe. Nein, ein paar Körnchen. Die machen die Würze. Und unser Leben, unser kleiner Beitrag. Also, ich habe eigentlich durch die Plakate schon über 1 Milliarde Menschen gepredigt. Verstehst du? Dass ich einfach gesagt habe, macht es, ich stehe hinter euch, liebe Geschwister. Ist es nicht vergeblich? Der Sinn des Lebens ist, dass wir Jesus verherrlichen. Sag ja zu Jesus. dass wir Jesus begegnen, dass wir Jesus erleben, dass wir Jesus verstehen, dass wir Jesus ausleben. Und wo kann ich Jesus am besten ausleben? Als zu Hause. Deshalb hat der Heiland die meisten Leute, viele wollten Jesus nachfolgen. Herr, wo bist du? Zur Herberge. Herr, ich will dir dienen. Jesus sagt, geh nach Hause. Dort leb das aus, was ich dir gegeben habe. Deine Gesundheit. Leb aus deine Kraft und deine Stärke. Auch dieser Mann, aus dem 3000 Dämonen angeblich ausgefahren sind. Diese 3000 Schweine, die er in den Abgrund gejagt hat. Und dann sagt Jesus, geh nach Hause. Geh nach Hause. Zu Hause wird Gott ausgelebt. Zu Hause wird Gott erlebt. Da, wo du arbeitest, da musst du für dein tägliches Brot arbeiten. Da, ich rate den Leuten nicht, am Arbeitsplatz große Zeugen zu sein, von Jesus predigen. Weißt du, du stiehlst dem Herrgott die Zeit, wenn du am Arbeitsplatz immer nur von Jesus redest, mit Leuten plapperst und so weiter. Arbeit am Arbeitsplatz, das ist dein Platz, da willst du dein Geld haben. Aber in deiner Freizeit, da sollst du dein Leben Jesus opfern und sagen, Herr, wie kann ich dich verherrlichen? Und finde einen Weg, wie du Gott verherrlichst. Und jeder hat irgendeine Möglichkeit. Ich habe euch schon die Geschichte erzählt von Tom, den Zettelschneider. Verstehst? Der lag in London, ist ein Büchlein auf dem Büchertisch bei uns zwei lang gewesen. Da liegt er in London, da im obersten Stockwerk irgendwo im Haus und guckt zum Fenster und sagt, nein, guck mal, ich bin querschnittsgelähmt, ich kann nicht viel machen, aber was könnte ich für dich tun? Und irgendwie hat er so ein Fliegerchen gebaut und dann rausgeschmissen und die Leute gucken. Stell dir mal vor, wenn von oben so ein Fliegerchen kommt, dann gucken alle Leute hin. Was kommt jetzt? Und dann hat er eine Schnapsidee gehabt. Liebe macht erfinderisch. Und das ist, wie man den Sinn des Lebens findet. Liebe macht erfinderisch. Dann hat er jeden Tag sich vorgenommen, einen Bibelspruch geschrieben und wieder so ein Zettelchen rausgeschmissen. Und Leute standen schon da. Am Schluss hat der Heinrich eine ganze Gemeinde vor seinem Fenster gehabt. Die haben immer gewartet, was wird Tom für ein Zettelchen runterschicken. Was für ein Bibelwort wird er uns runtersenden? Und er war ein Segen. Du kannst aus deinem Leben einen Segen machen, selbst wenn du querschnittsgelähmt bist, wenn du gar nichts machen, nichts kannst. Ich denke nur, wir haben diesen Film von Johnny Erickson aufgeführt. Also diese Frau ist querschnittsgelähmt gewesen, als Sportlerin, also getaucht und hat sich Kopf aufgeschlagen und war im Rollstuhl. Sie konnte nur noch mit Mund malen und mit ja, sie konnte nichts mehr viel machen, aber sie hat das, was sie getan hat, einfach aus Liebe getan, für Jesus getan. Sie hat ihr Leben Jesus übergeben und sie war ein Segen, dass sie trotz ihrem Handicap Gott dient. Menschen können trotz ihrem Handicap Gott dienen. Es gibt kein unwertes Leben. Das hat der Teufel nur erzählt. Auch das unwerte Leben. Unsere Geschwister Pfaff, die ein behindertes Kind haben und so weiter. Dieses Kind, ja, zuerst haben sie mit Gott gehadert. Das ist passiert, als wir hier in Berlin waren. Und das Kind kam hier und sie haben mit Gott gehadert und haben gesagt, warum haben wir dieses Kind, also, dass es geboren ist und mit diesem Chromosomfehler, warum muss ich das haben? Was will Gott uns dabei sagen? Und dann habe ich gesagt, Schwester, ich kann es auch nicht verstehen. Sie hat so mit Gott gehadert. Sie hätte abtreiben sollen, aber sie hat nicht abgetrieben. Sie hat das Kind ausgetragen. Und nach Jahren, bevor sie jetzt nach Amerika gegangen sind, hat sie mir gesagt, dieser Junge war uns ein großer Segen. Wir haben so viele Vorteile, finanzielle Vorteile gehabt, die wir ohne diesen Jungen nie gehabt hätten. Du weißt gar nicht, was für ein Segen ein behindertes Kind sein kann. Deshalb handle nicht mit Gott. Gott, warum hast du uns hier ein behindertes Kind gegeben? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Finde den Sinn des Lebens. Und von Gott aus hat alles einen Sinn. Auch Unsinn. Wenn Gott handelt, dann handelt er für uns über Jesus. Ja, Liebe. Nimm das an. Nimm das kranke Kind an. So viele Christen glauben an Gott, aber ihr Christentum ist tot. Bringt nichts, weil sie keine Vision, keine Offenbarung haben, weil sie nicht sehen, Gott steht dahinter. Er hat die Zügel in seiner Hand. Er lenkt Menschenherzen wie Wasserbecken. Er steuert die Kriege und die Kämpfe, auch unsere Kämpfe. Viele Menschen haben keine Offenbarung Gottes. Ihre Augen werden gehalten, selbst wenn der Herrgott neben ihnen stehen würde. Ich denke nur, der Herr Jesus geht mit den Emmaus-Brüdern und brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Ja, brannte. Und Jesus sagte, musste nicht das alles passieren, bis sie die Offenbarung haben beim Brotbrechen. Mei, das ist unser Jesus. Und wir reden schon über eine Stunde und merken nicht, dass es der Herr ist. Deshalb, du brauchst für den Sinn des Lebens ein Bindeglied. Oft fehlt es, eine Kleinigkeit manchmal ist es. Deshalb leben so viele Menschen im Zweifel und verstehen das Wirken Gottes nicht. Sie blicken nicht durch. Ja, ist also verschwommen, brannte nicht unser Herz. Sie sehen die Dinge nicht vom Ziel her. Nimm dein Leben am Schwanz wieder. So wie Moses die Schlange und sagt, ich lebe von hinten. Schau nicht auf die Menschen, schau nur auf Jesus. Lebe ein Leben der Liebe. Pflege nicht die Eigenliebe, das ist auch eine Liebe, aber pflege die Gottesliebe. Herr, oh, ich mache das aus Liebe zu dir. Du trägst uns durch, du führst uns. Wenn du Gott dienst, dient Gott auch dir. Und wenn du Gott nicht dienst, wird Gott dir auch nicht dienen. Du brauchst gar nicht viel beten. Du findest, ja, die richtige Tür. Wenn du Gott dienst, Gott wird dir alles zeigen. Der bringt dich ans Ziel, am richtigen Platz, im richtigen Augenblick. Verstehst? Wenn wir damals nicht die Lust gehabt hätten, jetzt heute Nacht müssen wir plakatieren, wir haben frei, was machen wir? Wir wollen, was wir Gott tun. Ja, oft Leerlauf. Nützt deinen Leerlauf in deinem Leben. Und wir haben manchmal sehr viel Leerlauf und schlagen die Zeit tot für den lieben Gott. Du bist am effektivsten und leistungsfähigsten und so weiter und erlebst Durchbrüche, wenn du an dem Platz bist und das tust, was Gott gerade dir sagt zu tun. Wir brauchen diesen Drehmoment und dann zündet's. Dann haben wir eine zündende Idee. Wenn Gott mit dir ist, dann hat alles in deinem Leben einen Sinn. Auch schwierige Sachen. Wenn Gott mit dir ist, hast du Glaubensgewissheit, dann bist du kein Freiwild, dann bist du nicht allem ausgeliefert. Ja, du stehst unter dem Schutz Gottes, dann wirst du auch nicht manipuliert von irgendwelchen Gefühlen und dass du irgendetwas brauchst, dass mit dir jemand zuruft und sagt, mach das, so wie dieser Tom. Einfach, der hat entdeckt, Zettelchen rauszuschmeißen und die Leute gucken hin. Entdecke in deinem Leben, wozu du fähig bist, entdecke deine Möglichkeiten. Und dann kannst du auch ja hinstellen. Viele Menschen sind nur Hamperdes. Sie machen nur, was andere ihnen sagen. Erkenne deine Rechte und dann fordere deine Grundrechte ein und sag, das will ich tun. Gott hat mich dazu gemacht. Und diese Geschichte ging um die Welt. Tom der Zettelschneider. Oder das, was, egal was es ist. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch wird auch anders geführt. Dein Körper gehört dir. Zurzeit ist ja, wird Impfpflicht eingeführt. Du sollst dich dem Psychoterror des Gesundheitsministers unterwerfen. Das ist für mich nichts anderes wie Psychoterror. Die Menschen müssen geimpft jetzt werden gegen Masern. Und dann sagt er ja auch noch nebenbei, Masern reicht es nicht aus. Wir haben noch viele andere Möglichkeiten und Notwendigkeiten, wo geimpft werden. Und der Tag X wird kommen, wo du dann den Chip eingepflanzt bekommst. Das ist nur die Vorbereitung dafür. Verstehst? Ja. Lass nicht zu, dein Körper gehört dir und dem lieben Gott und sonst niemand. Und wenn du etwas für nötig hast, dann tu das, was du für nötig erachtest, aber du lass dich nicht manipulieren. Gott hat uns seinen Geist gegeben und dich darf niemand kontrollieren außer Gott. Was ist der Sinn des Lebens? Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und ich bin ein Verwalter meines Körpers und nicht der Gesundheitsminister und nicht die Politiker. Ich bin hier ein Endzeitprediger und ich bereite die Leute auf die Zeit des Antichristen vor. Die Dinge werden geschehen, die geschehen sollen, die werden wir nicht verhindern können. Es kommt, was kommen muss. Aber wir sollen vorbereitet sein, dass wir stur werden. Dass wir stur werden. Ich bin in meinem Leben noch nie geimpft worden, gegen gar nichts. Und als bei uns in der Schulimpfung war, damals noch unter Stalin, betone ich ganz bewusst, das war ein Diktator. Und wenn der was sagte, das musste ausgeführt werden. Und da alle mussten hin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann nicht geimpft werden heute. Ich habe Fieber. Anstatt dass der Arzt Fieber bei mir misst, stehe ich so an den Kopf angelangt. Ich habe schon alles im Kopf gehabt. Und dann sagte er, nein, wir können dich heute nicht impfen. Und bis heute bin ich nicht an nichts geimpft. Und als ich nach Indien fahre, da hieß es ja, wir kriegen kein Visa, wenn wir nicht geimpft werden. Und dann stehe ich an einem Visa am Schalter, will meine Papiere abholen. Da steht vor mir ein Geschäftsmann Und ich sage, sie waren schon so oft in Indien, sagte, ja, ich glaube 10, 15 Mal, 15 Mal war er in Indien und sagte, Herr Matutis, oder mein Herr, wir haben uns nicht bei Namen unterhalten, mein Herr, lassen Sie sich ja nicht impfen. Bei meiner ersten Impfung sind mir alle Haare ausgegangen. Sehen Sie, ich bin jetzt Glatzkopf. Und dann habe ich gesagt, was soll ich machen? Dann sagt, passen Sie auf, nehmen Sie Schnaps mit und was weiß ich noch, ein paar Kleinigkeiten, was er mir da gesagt hat. Wenn Sie gestochen werden, sofort die Wunde, den Stich behandeln. Und das haben wir gemacht. Und auch Lothar und Timo, wir haben uns nicht impfen lassen. Und wir sind gesund nach Hause gekommen, nach 4 Wochen. Und wir waren in Slums, wo die Hölle wirklich los war, wo Moskitos wirklich gab. Mein eigener Schwiegersohn, der fliegt nach Madras, ein paar Wochen vorher. Und der ist geimpft worden und hat sich impfen lassen extra. Steigt in Madras auf dem Flugzeug raus, eine Mücke sticht ihn, kriegt hohes Fieber, muss wieder nach Hause gebracht werden. Was nützt das, wenn du geimpft bist und den Schutz Gottes nicht über dein Leben hast? Aber wir haben vorher gefasst und gebetet, lieber Gott, bring uns gesund wieder nach Hause. Ich will nur sagen, Gott muss unser Schutz sein. Und das ist der Sinn des Lebens, dass Gott uns fest in der Hand hält. Jetzt darfst du ja nicht mehr viel sagen. Heutzutage wirst du gleich blockiert, sobald du was sagst. Und es wird noch viel schlimmer werden, Leute. Offenbarung 13, Vers 17. Vor 2000 Jahren hat der Johannes, der wahrscheinlich nicht mal lesen und schreiben konnte, hat diese Vision gehabt und sagt, es wird die Zeit kommen, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Es sei denn, man hat das Wahrzeichen des Tieres und seine Zahl 666. Ja, du wirst weder kaufen noch verkaufen können. Jetzt, bald wird es dir freies Sprechen verboten, das darfst du nicht mehr sagen und die Leute werden erpresst. Du musst deinen Weg finden. Ja, du wirst oft so blockiert heutzutage, er muss damit leben. Ja, und dann in der Endzeit wird den Leuten keinen Spaß mehr machen zum Leben, sie werden den Tod suchen und den Tod nicht mehr finden. Das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht. Lerne heute, und das ist, was ich dir sagen möchte, als Endzeitprediger, lerne, unabhängig von dem System zu leben. Ja, haben als nicht haben, sein als nicht sein. Lerne, eigenständig zu leben. Das ist, wozu Gott uns berufen hat. Eigenverantwortlich, auf eigene Rechnung. Was du nicht bezahlen kannst, das brauchst du auch nicht. In aller Liebe. Lebe in eigener Regie. Gestalte selbst dein Leben, dass du selbst sagst, ja, ich bin da nicht auf die Leute angewiesen, ich mach so weiter. Ich bin auf die nicht angewiesen. So lebt ein gottgewolltes Leben. Lass dein Leben nicht von fremden Leuten formen und prägen oder dich in eine Schablone fressen. Leg ab, ja, das angelernte Gewissen, das dir aufgezwungene Gewissen, das muss man tun. Nein, ich muss gar nichts tun. Ich bin nicht beim Kommunismus. Ich tue, wenn ich tun will, und ich tue nicht, wenn ich nicht will. Mündig werden. Ja, die meisten Leute haben ein verdorbenes Gewissen. Gott will, dass du deine Straße fröhlich ziehst. Du hast Jesus erlebt, so wie der Kämmerer, und zieh deine Straße fröhlich weiter. Viele Menschen werden nach ihrer Bekehrung depressiv, landen in der Psychiatrie. Dort werden sie von ungläubigen Menschen behandelt. Ja, und dann verbieten sie ihnen, ja, wie wir hier einen Fall auch in unserer Gemeinde haben, da verbieten sie dem Bruder, der darf sich nicht mehr mit religiösen Sachen beschäftigen. Verstehst du? Der darf bis Weihnachten jetzt nichts Religiöses lesen, nichts Religiöses hören, darf in keine Gemeinde gehen, gar nichts in der Psychiatrie, sich nicht mit religiösen Dingen zu beschäftigen. Dort wirst du, in der Psychiatrie wirst du entgöttlicht. Ja, in aller Liebe und entgeistlicht und reif für den Teufel gemacht. Dort wird dein kindlicher Glaube ausgeredet. Wenn du dann rauskommst, dann bist du wirklich verrückt, was du vorher wahrscheinlich nicht warst, in aller Liebe. Ich sage das, weil ich oft in den Psychiatrien bin und besuche die Leute und spreche mit den Leuten. Und es sind ganz liebe Leute. Ich habe wirklich schöne Sachen mit psychisch kranken Menschen in der Psychiatrie erlebt, in aller Liebe. Aber die werden verdorben, versaut von ungläubigen, atheistischen Betreuern, die selbst keine Ahnung von Gott und Teufel und die Welt haben. Gott hasst jede Abhängigkeit. Wir sind zur Freiheit berufen und wir sollen nicht Knechte und Sklaven der Menschen werden, auch nicht der Gesellschaft und auch nicht Sklaven der Pharmaindustrie. Ja, die machen ein gutes Geschäft mit den Medikamenten. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Du brauchst vielleicht ab und zu mal ein paar Tabletten, ein paar Medikamente, aber das sind nur Krücken. Und dein Leben besteht nicht nur aus Krücken. Du solltest in Freiheit laufen, hüpfen und springen und tanzen zu Gottes Ehre. Wer das nicht verstanden hat, der hat das Evangelium nicht verstanden. Es ist so wichtig, dass wir auf eigene Füße stehen. Die Menschen werden heute so zugemüllt von Medikamenten, ja, dass sie selbst am Schluss nicht mehr verstehen. Dann gehen sie wie Deppen durch die Gegend. Ich sage das, weil mich machen die Menschen traurig. Und die Menschen werden erst richtig krank durch die Medikamente. Das eine hebt auf, das andere macht das und so weiter. Finde selbst einen vernünftigen Arzt zuerst einmal, der dir die richtigen Medikamente verschreibt. Mach selber Gedanken über die Medikamente, wenn es irgendwie geht. Gott hat uns Gesundheit geschenkt, wird auf dem Weg gegeben und wir sollen nach seinem Wort leben und dann werden wir keine Probleme haben mit unserem Leben. Dann wird unser Leben Sinn machen. Dann wird Gott sagen, das ist es und das ist nicht. Ich will nur sagen, was ich jemandem neulich empfohlen habe. Nimm die Medikamente, die du hast. Kannst du sie segnen? Wenn du vor Gott stehst und sagst, lieber Gott, ich preise dich für diese Tabletten, die sind von dir, ich nehme aus deiner Hand. Wenn du das kannst, dann Amen, mach weiter. Aber das meiste kannst du gar nicht, weil du gar nicht sicher bist, ist das wirklich von Gott? Will der liebe Gott machen? Und dann wundern wir uns dann nachher, dass wir Nierenversagen haben und vieles andere mehr. Mach das, was dir Spaß macht. Dann bist du gesund. Dann wirst du nicht krank werden. Das ist meine persönliche Erfahrung. Zieh deine Straße fröhlich weiter und tu das, was dir Spaß macht. Und was dir keinen Spaß macht, das lass es bleiben. Nicht, was Lust macht. Spaß ist nicht Lust für mich. Spaß ist ein großer Unterschied. Es sind zwei Paar Stiefel. Lust ist, lustig sein ist Blödsinn und Unfug. Aber Freude am Herrn, Freude an meinem Leben, Freude an meiner Familie, Herz deine Kinder, deine Enkelkinder, Urenkel, wenn welche hast. Der wahre Glaube an Gott, das ist mehr als nur Lust. Du hast deine Gesundheit im Griff. Wenn du gesund und normal lebst, fang an, ganz normal zu leben. Lieber langsam, aber bedächtlich. Du hast deine Gedanken im Griff, wenn du dich deine Gedanken unter Selbstkontrolle bringst und sagst, nein, ich baue nicht Luftschlösser. Ich hänge nicht an jedem Gedanken fest. Ich löse mich von Gedanken, die mich fertig machen. Ärger und der Stress. Spuck deinen Stress raus, geh in die Toilette und kotze es raus. Wie soll ich nur das tun, was mir Freude macht? Hab deine Gefühle unter Kontrolle. Lass dich nicht stimulieren da von den Medien, von der Musik. Wenn du die Offenbarung Gottes hast, kann dich niemand mehr bremsen. Dann bist du von Gott gedeckt und im Schutz des Höchsten und hast du Glück. Der Herr ist meine Kraft, der Herr ist meine Stärke. Entdecke den Sinn des Lebens. Ich predige lieber, und ich höre mir zu, du kannst schockiert sein, was ich jetzt dir sage, ich predige lieber den Atheisten als den frommen Spießbürgern, den Religiösen. Die Atheisten sind total ungläubig, sie wissen nichts von Gott. Und sie sagen, ja, das kann schon wahr sein, kann es aber nicht wahr sein. Ich diskutiere gerne mit Atheisten, als mit den religiösen Menschen, die voller Dämonen sind, falsch programmiert sind, geistig versaut. Die waren schon bei allen Sekten, Esoterikern, Spiritisten und Okkultisten. Jemand, der Gott gar nicht kennt, lernt Gott viel schneller kennen, als die, die mit religiöser Muttermilch großgezogen worden sind. Ja, wir müssen manchmal entwurzelt werden. Und auch das gehört dazu, dass du entwurzelt wirst. Dass du von Papa und Mama weggehst, von der Gemeinde weggehst, in aller Liebe. Manchmal passieren Sachen, dass du aufgegeben wirst. Und dann sagen, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Ich weiß, was es ist. Aber hat auch einer, weil als ich in der Gemeinde war, als junger Christ, und war ein bisschen komisch angezogen, wie die jungen Leute damals sind, eine bunte Krawatte, so Manschetten, die klappern und vieles andere mehr. Also ich muss komisch ausgeschaut haben, wirklich. Lange Koteletts, damals war die Elvis Presley Zeit. Und dann steht ein Bruder vor mir und sagt, Bruder, mal tut es, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Ich wusste gar nicht, was Hopfen und Malz ist. Aber daher habe ich mir Gedanken gemacht, was ist Hopfen und Malz? Und ich bin Gott dankbar, ja, dass ich zum Herrn gefunden habe, wirklich zu dem lebendigen Gott, nicht zu dem religiösen Gott, Ja, bei denen, bei dem, ja, da kommst du gar nicht durch, bei den Religiösen. Aber die Welt, und Gott hat mich lieb gehabt und Gott hat mich angenommen, auch wenn bei mir Hopfen und Malz verloren war. Und ich diene Gott schon über 50 Jahre und fühle mir bessere Gesundheit. Die Heiden sind mir lieber als die frommen Juden oder die schon alles so wissen und alles verstehen. Gott straft nicht den Menschen. Nein, Gott will den Menschen retten, helfen, heilen. Das ist, was Gott will. Und das, diesem Gott verkündige ich, einen liebenden Vater, der uns Menschen bedingungslos liebt, der uns einen lieben Sohn gegeben hat. Und das macht mir auch Sinn. Ich möchte keinen anderen Gott mehr haben und mit irgendeinem Gott was zu tun haben. Als ich das erste Mal als Atheist noch damals in der Kirche war, es gab Katholiken, Protestanten, und wir lebten damals in Altötting, und da hat uns, das ist eine heilige Stadt, eine Pilgerstadt, eine Wallfahrtsstadt, und dann nimmt er mich in die Kirche mal, und dann steht er da, ganz still, und dann setzt er sich hin. Und dann habe ich gefragt, was machst du, wenn du so stehst, Hände faltest und Augen schließt? Dann sagte ich, zähl bis 10. Und dann habe ich gesagt, Mensch, und das machen die Leute, gehen in die Kirche, zählen bis 10 und dann setzen sich wieder hin. Kein Wunder, wenn die Leute nichts mit Gott erleben. Und da war ich das erste und das letzte Mal in der Kirche. Habe ich gesagt, ich möchte mit Kirche nichts zu tun haben. Ich möchte Gott kennen, wenn es denn wirklich gibt. Und ich bin Gott dankbar, dass ich mit Menschen zusammengekommen bin, die mir erzählt haben, es gibt einen Heiland, der die Sünden vergibt, die Menschen heilt. Und Gott will uns, ja, uns helfen. Und ich brauche keinen anderen Gott. Und begreife, Gott ist kein Quälgeist, kein Plagegeist, kein Störefried. Er bringt mein Leben nicht durcheinander, sondern er bringt mein Leben ins Gleichgewicht, in Balance, dass ich ja das Leben genieße und mein Leben gestalten kann. Wenn du noch einen Vater hast, insbesondere den himmlischen Vater, dann danke Gott. Herr, ich danke dir, dass es dich gibt, dass du mich verstehst. Und das ist, was meinem Leben Sinn macht. Und davon habe ich Nutzen. Ich habe einen Gott, dem ich vertrauen kann. Ich muss nicht, wenn ich ein Problem habe, gleich irgendwo jemand anrufen, kannst du mir helfen? Nein, ich kann selber beten. Gott hat es in mir hineingelegt und ich kann mit Gott reden, so wie mir der Schnabel gewachsen ist, in aller Liebe. Ja, so wie die, ja, deine Kinder. Und wenn du als Kind eine Beziehung zu deinen Eltern aufbaust, so darfst du eine Beziehung zu Gott aufbauen. Der irdische Vater, das ist die Vorlage für die göttliche Vaterschaft. Wenn du ein gestörtes Verhältnis zum Vater gehabt hast, hör mir gut zu, dann ist auch ein gestörtes Verhältnis zum lieben Gott. Und wenn du ein gestörtes Verhältnis zu deiner Mutter gehabt hast, hast du ein gestörtes Verhältnis zu der Gemeinde, zu anderen Christen. Beides ist so wichtig. Wie war deine Beziehung zum Vater? Wie war deine Beziehung zu deiner Mutter? Und wir müssen eine gute Beziehung zu unserem himmlischen Vater aufbauen. Jesus sagt, euer himmlischer Vater weiß das alles. Und er sagt, wenn ihr betet, dann sagt ihr, unser Vater, mein Vater. Ja, viele Menschen sind nur verkrachte Typen, sind von Elternhaus abgehauen, innerlich verkracht, mit sich selbst sogar dann nachher. Ja, es ist nicht einfach, auf dem richtigen Weg zu kommen. Finde den Sinn deines Lebens. Viele haben es nicht mehr gefunden. Sie leben an der Realität der Wirklichkeit vorbei. Ihr Glaube ist nicht mehr praktisch, anwendbar und gebrauchsfähig. Komm zurück zu deiner Identität. Wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott. Gott hat uns gewollt. Ohne der Vaterschaft Gottes gibt es auch keine Bruderschaft, keine vernünftige Gemeinschaft. Was gibt einem Leben Sinn? Noch ganz schnell ein paar Gedanken, das möchte ich mit euch teilen. Hab ein großes Ziel. Hast du ein Ziel in deinem Leben? Ja, ich möchte groß rauskommen. Nein, erreiche das Ziel. Wir leben vom Ziel her, vom Ende her. Und wir wollen alle für was Großes arbeiten, unsere Ideale verwirklichen. Aber diese Ideale müssen realistisch sein. Wenn man etwas Reelles tut, tu etwas Vernünftiges, fang in kleinen Schritten an. Ja, wenn man dafür von oben belohnt und anerkannt wird, was ich tue nicht für Menschen, ich tue für Gott. Ich tue nichts für Geld, ich tue für Gott. Ich habe schon monatelang Gott gedient, ohne ein Gehalt. Mit meinen eigenen Händen hier in Berlin, als ich anfing. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe Zeitung ausgetragen und abends gepredigt. Und mittags geschlafen, aber morgens 2 Reviere Zeitung ausgetragen. Ich weiß, was Arbeiten ist. Ich habe von der Gemeinde kein Geld bekommen. Habe ich Zeitung ausgetragen, dann habe ich ein paar andere Sachen noch gemacht, um einfach mich übers Wasser zu halten, meine Miete zu bezahlen, das war mir das Wichtigste. Und manchen Monat habe ich überhaupt nichts bekommen. Nicht einmal ein Dankeschön, aber ich habe Gott gedient. Und Gott hat es bestätigt. In aller Liebe. Die Anerkennung Gottes ist mir wichtiger als die Anerkennung von Menschen. Und das ist so wichtig, dass du die Anerkennung Gottes hast. Dies ist mein lieber Sohn, dies ist meine liebe Magd, die dient mir mit Geld und ohne Geld, mit Anerkennung und ohne Anerkennung, ohne Dankeschön. Oh, wie oft habe ich Menschen gedient und ich bin sogar rausgeflogen. Mit ihnen wollen wir nichts zu tun haben. Ich kenne solche Geschichten, aber denen habe ich vergeben. Weißt, da ärgerst du dich zuerst einmal, da kochst, wirst aggressiv, aber da musst du lernen, dich selbst zu beherrschen. Und das ist der Sinn der Sache. Sich selbst zu beherrschen ist mehr als Städte zu beherrschen, Königreiche zu beherrschen, wenn du dich selbst beherrschen kannst. Ja, du brauchst die Anerkennung Gottes. Johannes, du warst großartig. Du hast Gott gedient. Du hast dich nicht unterkriegen lassen. Und das ist, wenn du die innere Stimme hörst. Wir dienen Gott gelegen oder ungelegen, was auch immer es. Jesus wurde vom Vater im Himmel anerkannt, dies ist mein lieber Sohn. Menschliche Anerkennung ist wertlos, zählt nichts in der Ewigkeit. Deshalb der Sinn des Lebens ist, was zählt in der Ewigkeit? Unterm Strich. Deine Titel? Deine Diplomas? Ja, drüben zählt kein Titel, kein Doktor, kein Professor, kein Pastor. Billy Graham, auf Billy Graham, seinen Grabstein, hier ruht der Prediger des Evangeliums. Verstehst du? Kein großer Titel. Er hat einen Doktor und vieles andere mehr gehabt. Er hat zu Millionen von Menschen gesprochen. Hier ruht der Prediger des Evangeliums. Deine Titel auf Erden zielen drüben überhaupt nichts. Deine Diplome, deine Anerkennung. Das ist drüben keine Auszeichnung. Nur viele Menschen glauben, dass wir was Großes, etwas Großes geleistet. Was Großes ist, das, was du an dir selbst geleistet hast. Das, was Gott an dir verändern konnte. Da, wo du mit Gott einverstanden warst. Paulus hat auch so viel studiert. Über 30 Jahre seines Lebens war Mist. Das war Kot, ich achte für Kot. Stell dir mal sowas vor. Und das ist Scheitern. Und erst in der Wüste empfängt er vom Heiligen Geist ein paar Dinge, ein paar Offenbarungen. Da wird er weise und klug. Ich denke nur auch an Moses. In der Wüste wird er nochmals von Gott belehrt, obwohl er in Ägypten, in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen war. Der war Rhetoriker, Architekt, der war alles Mögliche. Aber in der Wüste, beim Schwiegervater Jethro, da lernt er die wahre Weisheit. Alles, was von oben kommt, das ist nützlich. Und erst dann, wo er dann oben auf dem Berg ist und ja die Gesetze Gottes bekommt, es ist gut zu wissen, wofür du da bist. Finde es heraus, wozu du da bist. Zu welchem Zweck bist du geboren? Wir müssen nun wieder Kinder werden, dass wir wieder entdecken, wozu wir da sind. Ja, erst im Natürlichen herausfinden, was kann ich, was liegt mir, was hat Gott mir gegeben. Und dann auf dem geistlichen Bereich, was ist Gottes Wille für mich ganz persönlich? Wir sind zuerst einmal natürlich da und dann müssen wir das Übernatürliche wieder ganz neu entdecken. Bei der Wiedergeburt. Ja, deshalb sagt der Paulus dem Timotheus, erwecke die Gabe, die dir bei der Wiedergeburt hineingelegt worden ist. Entdecke die Gabe. Der geistliche Teil ist für den Himmel, für die Ewigkeit. Das ist eine himmlische Berufung. Der übernatürliche Teil ist ein Werk Gottes. Das ist nicht dein Werk. Gott hat es gemacht. Der Herr hat es gewirkt. Er hat das Wollen gegeben und auch das Vollbringen geschenkt. Der natürliche Teil ist dein Werk. Du musst üben, 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 üben. Ja, und das ist deins. Aber dann kann das ein geistlicher Teil werden. Du bist wie ein Pinsel. Du bist nur ein Werkzeug. Der Gebrauch des Pinsels ist ja sinnvoll und wertvoll, wenn der Meister es in der Hand nimmt. Michelangelo, verstehst? Und der malt es aus. Tag und Nacht. Jeremia Kapitel 1, Vers 4. Das Wort des Herrn kam zu mir und sprach, bevor ich dich im Mutterleib gebildet habe, habe ich dich gekannt. Bevor du geboren wurdest, habe ich dich getrennt. Von was auch immer. Ich habe dich zum Propheten der Völker auserkoren, Jeremia. Ach Herr, ich sagte, ich weiß nicht, zu jung, zu dumm und was auch immer, was er war, wie ich reden soll. Ich bin nur ein Kind. Aber der Herr sprach zu mir, sag nicht, ich bin nur ein Kind. Sag nicht, ich bin ein Dümmerchen. Du musst nur zu jedem gehen, zu dem ich dich sende. Das ist, was der Herr zum Propheten Jeremia sagt. Und sagen, was ich dir heiße, befehle zu sagen. Du musst nur das tun, was Gott dir sagt, in dem Augenblick, in der Situation zu tun. Und dann sagt der Herr weiter zum Jeremia, lieber Bruder, fürchte dich nicht vor ihnen, auch wenn du ihre Sprache nicht verstehst, denn ich bin bei dir und ich werde dich retten, spricht der Herr. Und noch etwas vom Jesaja, ging es genauso dem Propheten. Den Propheten, den Dienern Gottes geht nichts besser, nicht besser wie dir und mir. Jesaja 49, Vers 1, hör dies, ihr fernen Völker, bevor ich geboren wurde, rief mich der Herr. Von meiner Geburt an hat er meinen Namen sogar erwähnt. Herr, Halleluja. Er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert. Im Schatten seiner Hand versteckt er mich. Er machte mich zu einem polierten Pfeil, der schön gerad fliegt, und verbarg mich in seinem Köcher. Das hat Gott gemacht. Du bist verborgen, auch heute, in diesem Augenblick, für eine bestimmte Sache. Vielleicht sagst du, ja, ich habe noch nichts Großes vollbracht. Mach dir keine Sorgen. Du bist im Köcher Gottes für eine bestimmte Situation verborgen. Ein einziges Mal. So wie dieser Bruder Ananias. Oh Gott, ich möchte einen großen Fisch mal fangen. Herr, aber in meinem Alter erreiche ich schon nicht mehr viel. Und dann kommt der Herr und sagt, Ananias, du gehst zum Saul von Tarsus. Und alles, was wir sind, was der Saul von Tarsus erreicht hat, bis nach Spanien, oh, überall, ist das Werk von Ananias. Wenn Ananias nicht gehorsam gewesen wäre, wäre Saul von Tarsus nie dahin gekommen, wo er hingekommen ist. Und das Evangelium wäre wahrscheinlich auch nicht zu uns gekommen. Weil der wie ein Wahnsinniger missioniert und evangelisiert. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Ohne eine Vision hat dein Leben keinen Sinn. Du führst ein sinnloses Dasein, frisst es dahin, vegetierst dahin. Auch wenn du so viel machst, ist es alles für die Katz. Entschuldigung. Ich bin für dich da. Auch heute Abend. Ich möchte einfach beten und einfach jedermann ermutigen. Einfach, wenn du krank bist, leg deine Hand auf diese Stelle, wo du krank bist und sag, lieber Gott, berühre mich. Und ich bete jetzt für dich in diesem Augenblick. Lieber Heiland, ich bitte, dass all die Freunde, die Geschwister, die irgendwo in Not sind und ihre Hand auf ihrem Kopf oder am Bein oder Knie oder so auch immer legt, berühre sie an dieser Stelle, lass den Strom Gottes fließen. Oh, ich befehle dem Heiligen Geist und bitte den Heiligen Geist, Heiliger Geist, berühre diese Menschen, berühre sie mit Gesundheit, treib die Teufel aus, diese negativen Gedanken und mach sie frei zum Lob und zur Ehre Gottes. Heilung. Komm ja zu den Freunden, die glauben. Nach eurem Glauben wird's geschehen. Halleluja. Preist dem Herrn. Und ich mache dir Mut. Bete weiter. Vertraue dem Herrn weiter. Und es wird geschehen, was du glaubst. Hab eine Vision von deiner Gesundheit. Von einer Vision von deinem Erfolg, von deinem Sieg und von deinem Segen. Gott hat dich zu was Großem berufen. Du bist ein polierter Pfeil im Köcher Gottes. Ich segne alle, die das Wort hier heute Abend gehört haben, in Jesu Namen. Amen. Preis Gott.